Hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Talk Science. Wieder mit dir, Kara. Schön, dass du nochmal zu Gast bist.
Hallo, Lieb. Schön, dich wiederzusehen.
Jetzt haben wir in der letzten Folge vor 2 Wochen darüber gesprochen, was du überhaupt machst, in welchem Fachbereich und wozu du promovierst und wie wir uns das Ganze vorstellen können. Wir haben immer mal wieder geguckt, wie ist vielleicht der Unterschied zu Leuten, die wir hier auch schon zu Gast hatten. Auch da, wenn ihr irgendwie Fragen dazu habt, das habe ich in der letzten Folge gar nicht so aktiv ausgesprochen. Also wer Fragen direkt an Kara hat, kann sich natürlich bei Kara melden. Die Kontakte findet ihr wie immer in den Shownotes. Wer aber sagt, Mensch, das ist eine Frage, die muss ich ans GZ stellen, könnt ihr das natürlich auch sehr, sehr gerne machen. In dieser Folge geht es nämlich nicht explizit darum, wozu Kara promoviert. Das heißt, wer das wissen möchte, Pause und die andere Folge wieder an. In dieser Folge geht es um Wissenschaftskommunikation. Hier am Graduiertenzentrum gibt es ein Programm, wo man mehr sich mit Wissenschaftskommunikation beschäftigen kann, man quasi erlernen kann, was das überhaupt ist und was man damit überhaupt anstellen kann und wie man das vielleicht auch macht. Also wie kommuniziere ich meine Wissenschaft in den verschiedenen Bereichen, kann von Konferenz, Kongresse in meinem Fachbereich vielleicht sein zu komplett fachfremdem Publikum. Science Show ist den meisten, die hier zuhören, wahrscheinlich ein Begriff, ist eines der, glaube ich, bekanntesten Formate. Es gibt aber auch Leute, die sagen, Bühne ist nicht so meins. Wir werden es jetzt sehen, Kara. Was ist denn für dich Wissenschaftskommunikation? Wo hattest du vielleicht auch schon Berührungspunkte damit?
Ich verstehe Wissenschaftskommunikation nicht nur als zum Beispiel, ich mache Öffentlichkeitsarbeit für eine Universität oder ich veröffentliche vielleicht was in eher populärwissenschaftlichen Magazinen oder schreibe ein populärwissenschaftliches Sachbuch. Für mich ist das eigentlich viel größer gefasst. Und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man in den Geisteswissenschaften ist, das ein bisschen breiter zu fassen. Ich habe zum Beispiel während meines Bachelors schon ein Volontariat bei einem Kulturveranstalter gemacht. Und da war es eben nicht nur die klassische AutorInnenlesung, sondern es wurden auch WissenschaftlerInnen eingeladen. Und wir haben die Abende auch selber moderiert und geplant. Und ich finde, bei sowas fängt Wissenschaftskommunikation ja eigentlich schon an, weil du bist da zum Teil mit jemandem, der eine Koryphäe auf seinem oder ihrem Gebiet ist und denkst, okay, wenn die Person jetzt irgendwie ausbricht, wie fange ich denn das wieder ein? Und wie stelle ich das eigentlich verständlich dar, so dass sich vielleicht sogar noch Leute dafür interessieren? Also genau, das ist so.
Ja, absolut. Ja, ich glaube, das ist so die Herausforderung, dass man eben, wie gesagt, dass sich die Leute dann dafür interessieren. Also ich glaube, das passiert relativ schnell. Und wie ich feststellen musste, jetzt auch erst vor kurzem, ist es völlig egal, ob wir interne oder externe Wissenschaftskommunikation machen, wenn ich auf einer Konferenz das langweilig vortrage oder nicht verständlich für die Leute, die eben nicht. Und das haben wir in der letzten Folge ja mit dir gelernt. Klar gibt es Leute, die in deinem Fachbereich auch forschen, aber nur du bist Expertin für Wikibaum und dann auch in diesem expliziten Bereich, den du beforscht. Heißt, wenn du es nicht schaffst, das so zu kommunizieren, dass du die Leute irgendwie catchst, egal wie es ist, wirst du sie verlieren. Und genauso gilt das natürlich auch für Leute, die gar nicht in deinem Fachbereich sind. Ja. Da erfolgt da oder erfordert es dann wieder eine besondere, andere Ansprache, dass man wirklich merkt, okay, hier ist das wichtig. Wenn ich jetzt hier meine crazy Methodenbegriffe auspacke, wie in der Folge zuvor.
Ja.
Aber hast du es dann ja auch erklärt. Also, weil genau das dann der Punkt ist, dass Leute das einfach gar nicht verstehen würden und dann auch sagen, na gut, okay, weiß nicht, was du meinst. Was war denn so für dich der Beweggrund zu sagen, ich promoviere jetzt, ja mega, dann nehme ich mir jetzt auch noch die Zeit, das hier zu machen, weil das ist ja schon einfach zusätzliche Zeit, die du aktiv, also du musst dich ja aktiv dafür entscheiden, zu sagen, mache ich auch. Und das ist ja auch nicht wenig.
Ich glaube vor allem die klassische Frage bei sämtlichen Familiensonntagen, und wozu? Also ich glaube, das ist einfach eine Frage, die viele von uns schon mal gehört haben, wenn man erzählt, ach ja, und ich schreibe jetzt gerade da und dazu oder will da und dazu schreiben. Und dann war ich am Anfang immer ein bisschen überfordert von dieser Frage dieses Jahr, und wozu? Ich dachte, ja, wie erkläre ich das jetzt am besten, weshalb das überhaupt wichtig ist, was ich, manchmal löst es ja auch weil die Krise aus und man denkt, oh Gott, ja, ist das überhaupt wichtig, was ich mache? Keine Ahnung. Und ich glaube, das war so einer der Gründe, weshalb ich dachte, okay, vielleicht ist das einfach eine voll gute Möglichkeit, anderen Leuten verständlich darzulegen, was man eigentlich macht. Und ich bin ja persönlich davon überzeugt, dass es einen Mehrwert hat, was man macht. Genau, einfach anderen Leuten darzulegen, hey, und das ist der Mehrwert. Und das ist nicht einfach nur Elfenbeinturm-Uni. Und ich gucke mir irgendwelche Sachen an, die niemanden interessieren, sondern genau, es ist irgendwie wichtig und es ist auch für die Gesellschaft, kann es wichtig sein.
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, viele gehen da so ran, dass sie sagen, ach, gerade weil man die Erfahrungen oft hat, dass man das Gefühl hat, man wird vielleicht nicht, ja, nicht verstanden ist vielleicht das falsche Wort, aber man findet eben nicht die Worte, es gut zu kommunizieren und merkt dann, okay, das ist ja eine natürliche Reaktion. Ja. Wenn ich nicht verstehe, was du machst, dann versuche ich meist, also ich werde dich wahrscheinlich seltener fragen, ja, aus Sorge, es wieder nicht nachvollziehen zu können. Dann fühle ich mich unwohl und ich weiß auch, dass ich dir nicht das entgegenbringen kann, wo du dich irgendwie abgeholt fühlst. So, und das führt dazu, dass jemand gar keiner mehr fragt. Ja, und das ist natürlich nicht cool. Wenn es aber dann diesen Austausch gibt, dann habe ich schon oft genug erlebt. Und das ist, glaube ich, worauf ich hinaus wollte, diese Sorge davor. Ja, das interessiert ja sowieso niemanden. Dann unterhalte ich mich nur mit Leuten hier aus dem Unicampus, mit dem Kontext irgendwie Forschung darüber. Das ist ein Trugschluss. Also sobald man es schafft, da das richtige Wörterbuch, sage ich mal, an die Hand zu bekommen, dann sind Leute häufig total faszinierend, total interessiert. Also natürlich gibt es das auch so und so. Aber es hilft, glaube ich, ungemein. Und es ist, glaube ich, nicht der richtige Ansatz zu sagen, ach, die per se interessiert das dann niemanden draußen.
Genau.
Das ist, glaube ich, echt kein so guter Ansatz. Und ich finde, das hat auch irgendwo schon jetzt in den letzten Jahren viele Situationen, ob es jetzt, viele sagen immer dann Corona, das ist natürlich dann eher irgendwie naturwissenschaftliche Forschung, die gut kommuniziert werden musste, um Leute mitzunehmen. Es gibt aber ja auch politische Events, wo man einfach merkt, wie wichtig es ist, Forschung nach außen zu kommunizieren, damit Leute irgendwie sich abgeholt fühlen, damit man transparenter irgendwie diskutieren kann. Das ist eine schöne Entwicklung, auch von den Formaten her, die es immer mehr und mehr gibt.
Ja.
Jetzt stehst du ja ganz am Anfang und das ist sehr, sehr schön, denn das hatten wir so noch nicht. Heißt, du hast noch gar keinen Kurs gemacht.
Nein, ich habe meinen ersten demnächst.
Und jetzt würde ich mich natürlich, also es interessiert mich schon, was du jetzt für einen Kurs gewählt hast, wo du vielleicht auch sagst, boah, das und das und das klingt für mich interessant. Und warum?
Genau, ich habe mein erster Kurs wird so ein bisschen Basics of Science Communication sein. Ich dachte, naja, ist vielleicht nicht das Schlechteste, einfach mit einer Basis anzufangen und da irgendwie zu lernen, okay, wie präsentiere ich das eigentlich richtig? Wie rede ich überhaupt? Wie rede ich über mein Thema? Und das Spannende daran finde ich eben auch, dass das Zertifikatsprogramm halt für alle Fachrichtungen geöffnet ist.
Ja.
Da bin ich auch voll gespannt, okay, ist das nochmal irgendwie unterschiedlich, weil vielleicht das abstrakter ist, was man in den Geisteswissenschaften macht, als, ich weiß nicht, jemand, der Maschinenbau was macht oder in der Biologie, wo man sich vielleicht noch eher was drunter vorstellen kann oder was vielleicht greifbarer ist, als zu sagen, ich forsche eigentlich nur zu irgendwelchen Ideen. Genau, das wird mein erster Kurs. Dann, worauf ich mich sehr freue, was ich auf jeden Fall machen möchte, ist auch vernünftig zu reden und zu präsentieren. Ich glaube, das ist auch generell gut, dass alle das vielleicht mal machen. Ich glaube, das ist auch so ganz spannend irgendwie zu sehen, okay, wie kann ich eigentlich meine eigene Körperhaltung verbessern, um irgendwie einen Raum anders zu nutzen. Gerade als Frau, glaube ich, neigt man häufiger noch dazu, auch eine eher verstecktere Körperhaltung zu haben oder die Stimme nicht ganz so laut zu erheben, weil es dir über die Sozialisation immer eingetrichtert wurde, steh erstmal zurück, nimm nicht eher zurück, bleib im Hintergrund. Genau, also ganz bunte Tüte, auf die ich mich sehr freue.
Ja, ach schön. Ich weiß ja, was auf dich zukommt. Ja. Das ist so eine ganz verrückte Perspektive. Und ich kann nur sagen, ich glaube, du sprichst von einem Kurs, den du mit Ulf
machen wirst.
Und dann der andere Kurs wird eventuell der mit Kathleen Simmons und Ulf zusammen sein. Ich habe, das muss man vielleicht dazu sagen, also wir haben das schon mal in einem Podcast, habe ich das schon mal erzählt, aber es gibt quasi einen ähnlichen Ansatz, verankert am Zentrum für Schlüsselqualifikation. Mhm. Heißt, wenn man studiert, kann man auch schon ähnliche Kurse besuchen. Und den Kurs, den du jetzt im November besuchst, hatte ich quasi für Studentinnen.
Ah, okay.
Und ich kann auf jeden Fall schon mal vorwegnehmen, es ist natürlich sehr individuell, wie du es dann empfinden wirst, aber mir ging es genauso, dass ich fasziniert davon war, worauf man achten muss, kann, was man mit unterschiedlichen Arten von Präsentation, von Sprache überhaupt erzeugen kann.
Ja.
Und ich finde fast den Punkt, irgendwie freiwillig im Studium, auch das, was du jetzt machst, also das Programm hier am Graduiertenzentrum, ist ja auch freiwillig. Also es ist ja nicht so, man sagt, mach das unbedingt, das hilft oder das gibt dir richtig coole Tools an die Hand, sondern es ist etwas, was man aus eigener Initiative eben macht. Mhm. Und da denke ich mir immer, jetzt in der Promotion zu lernen, wie man richtig präsentiert, ich meine, mega, es ist nie zu spät, aber das sollte somit das Erste sein, was man spätestens an der Universität irgendwie mitbekommt. Und der Ansatz hier ist ja, auch das weiß ich nicht, wie du es erleben wirst. Ich finde es zumindest ganz schön, dass man hier sagt, wir gucken auf die auf die Individuen. Also was passt hier für welche Person? Denn das ist total wichtig bei einer Präsentation, nicht zu sagen, okay, das ist jetzt hier unser way to go und egal wer du bist und wie du kommunizierst und was dir vielleicht gut liegt, wurscht, mach's nur so. Das heißt, am Ende gehe ich mal davon aus, dass du wahrscheinlich irgendwie in den Stärken, die du schon mitbringst, in deinen Besonderheiten, die deine Präsentation schon jetzt hat, nur noch mehr gepusht wirst und dann eben dir noch so Werkzeug mit dazu nehmen kannst, was einfach hilft, finde ich. Also ich stelle es irgendwie ganz schön vor. Jetzt müssen wir auf jeden Fall Kara nächstes Jahr nochmal hören. Oder ich muss ein Update geben und dich dann fragen, wie es in den Kursen lief. Jetzt gibt es ja auch vielleicht für viele da draußen neu, innerhalb dieses Programms hat man, wie du jetzt sagst, die Möglichkeit, Kurse zu besuchen. Man kann auch sich Sachen anrechnen lassen. Wir hatten hier schon Leute zu Gast. Bei Verena war das beispielsweise, die engagiert sich bei Fakt oder Fake. Das heißt, wenn man Sachen macht, wo man Wissenschaftskommunikation betreibt. Wenn Kara hier zum Beispiel im Podcast ist, kann Kara zum Beispiel auch sagen, Mensch, ich habe jetzt sogar selber Wissenschaftskommunikation im Podcast gemacht, also kann ich da Zeit mir in meinem Programm mit anrechnen lassen. Oder wie gesagt, ich stand bei der Science Show auf der Bühne.
Ja.
Kann ganz unterschiedlich aussehen. Am Ende macht man dann ein Abschlusswerk. Das ist natürlich noch lange, lange hin. Für viele, die wir hier zu Gast hatten, war das so ein bisschen der Science-Show-Auftritt. Für viele ist es das aber eben auch nicht. Hast du schon so eine Fantasie, irgendwie so eine Vorstellung, boah, da, ich würde, glaube ich, eher lieber in die Richtung gehen oder lässt du das so auf dich zukommen?
Eine Science-Show könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, müsste aber nicht unbedingt. Ich träumen so ein bisschen davon, irgendwie was vielleicht im Feuilleton unterzukriegen, in der Zeitung tatsächlich. Mhm. Jetzt klingt vielleicht erstmal altbacken, was ich mache, oder alle sagen, Weimarer Republik, keine Ahnung, wen interessiert das noch? Das ist tatsächlich ein Feld, was gerade wieder ziemlich im Kommen ist und tatsächlich nicht nur in der Forschung, da ist es schon seit ein paar Jahren so, sondern es werden auch immer weiter im Moment neue Autorinnen wiederentdeckt, die es dann ins Feuilleton schaffen, nochmal besprochen werden. Und irgendwie habe ich so ein bisschen die Hoffnung, da mich einklinken zu können und zu sagen, cool, ich möchte irgendwie einen Artikel veröffentlichen, der eben nicht fachwissenschaftlich ist, sondern unterhaltend aufbereitet für Leser und Leserinnen ist, die dann vielleicht auch Lust haben, die spezielle Autorin, welches dann vielleicht auch sein wird, zu lesen.
Finde ich auch eine schöne Vorstellung.
Ja.
Ich weiß, dass ich ja bis letztes Jahr, also September 2023, war mein letzter Monat am Graduiertenzentrum. Und auf der Website des Graduiertenzentrums kann man so eine kleine Impression bekommen von Werken, die bereits gemacht worden sind. Und das ist tatsächlich auch super breit gefächert. Also wir haben eine Person, der hat irgendwie selber eine Podcast-Folge mit einer Expertin über Klima aufgezeichnet. Wir haben einen, der hat einen ganzen Riesen, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, eine Ausarbeitung zur Wissenschaftskommunikation geschrieben, verfasst. Und dann haben wir eben ganz klassisch Leute, die gesagt haben, Science Show, es ist, glaube ich, einfach das Format an der Uni, was für Wissenschaftskommunikation steht, eben an ein Publikum außerhalb der Universität gerichtet, wobei natürlich das nicht das ausschließt. Genau, aber gerade deshalb finde ich es so cool, wenn wir hier auch mal Leute haben, die A, am Anfang stehen, B, vielleicht auch sagen, richtig coole Sache mit der Science Show, ich bin halt einfach nicht der Bühnentyp. Ja. Ich mache dann vielleicht doch was anderes. So, Wissenschaftskommunikation. Hier im Podcast ist es natürlich präsent und vielleicht denken sich auch viele, boah, wir haben das ja jetzt irgendwie immer und immer und immer wieder. Wichtig für mich ist irgendwie nochmal zu gucken, warum ist es wichtig, Wissenschaft zu kommunizieren? Und was kann aber auch da vielleicht eine Herausforderung sein? Was kann da vielleicht auch problematisch werden? Worauf sollte man achten? Du hast es schon so ein bisschen angeteasert, auch am Anfang. Also wenn ich jetzt provokant fragen würde, na, sollte das nur an der Universität bleiben? Dann würde ich ja davon ausgehen, dass du Nein sagst.
Also ich glaube, was mich wirklich erschreckt, ist tatsächlich, ich bin ja auch Politikwissenschaftlerin und habe mich da im Studium vor allem viel mit Öffentlichkeiten auseinandergesetzt. Welche Herausforderungen haben wir gerade, auch gerade aus demokratietheoretischer Sicht? Und ich finde schon erschreckend, dass sich vor allem mit der Wahl von Donald Trump ab 2016 das verzeichnen lässt, dass Wahrheit immer schwammiger wird. Also, dass Leute eher dazu neigen, zu sagen, das ist aber meine Wahrheit oder dass es mehr um Gefühle statt um Fakten geht. Und ich glaube, das ist eine ganz besondere Herausforderung von Wissenschaft, einfach weil, wie wir es ja auch in der Corona-Pandemie gesehen haben, Leute sagen, ich fühle das nicht, also glaube ich es auch nicht. Und die Wissenschaft lügt. Und das finde ich ganz schwierig. Und das ist natürlich ein Problem, das kann man nicht mit einem Zertifikat lösen. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, da zu sagen, ich möchte eben nicht, dass das alles nur in diesem Elfenbeinturm Universität bleibt. Ich möchte auch, deswegen macht man ja Forschung, damit es einen Mehrwert hat. Das ist ja nicht nur für einen selber oder um das eigene Ego aufzupolieren, sondern zu sagen, hey, ich mache das, weil ich glaube daran, das ist total wichtig und richtig für unsere Gesellschaft. Und das eben darlegen zu können, ist, glaube ich, die größte Herausforderung, aber auch die größte Chance, die es eben gibt in der Wissenschaftskommunikation, unabhängig aus welcher Fachrichtung man jetzt kommt.
Ja, ich sage da immer so viel zu, aber ich kann dir da nur zustimmen. Und ich bin sehr gespannt, wie das hinsichtlich Social Media sich auch entwickelt. Auch das sage ich heute nicht das erste Mal, aber meine Masterarbeit, da habe ich quasi meine Leidenschaft für Wissenschaftskommunikation mit Medienwissenschaften verbunden und habe mir angeguckt, wie Wissenschaftskommunikation auf TikTok funktioniert.
Ja.
Und natürlich sehe ich eine Riesenchance darin, Wissenschaftskommunikation auch auf Social Media Plattformen und gerade auch mit so einer jungen Zielgruppe zu betreiben. Aber es hat auf jeden Fall auch, es gibt ganz, ganz viele Herausforderungen, ganz große Problematiken natürlich dabei, was eben daneben noch passieren kann und was dann auch vielleicht Algorithmen wie nach oben pushen und was eben nicht. Und also das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Tendenziell finde ich aber, das meinte ich vorhin ja schon, dass überhaupt das Angebot so gewachsen ist und dass das so präsent jetzt plötzlich geworden ist. Obwohl ich mal eine Person hatte, der meinte, nee, das war schon immer so. vielleicht war das schon immer so, aber durch die digitalen Möglichkeiten ist es jetzt einfach dann doch, glaube ich, leichter zu erreichen. Also ich muss jetzt theoretisch nicht an die Universität fahren, um irgendeine coole Show zu sehen, sage ich jetzt mal ganz platt, sondern ich könnte theoretisch auch zu Hause bleiben und mir ein mega cooles Wissensformat anschauen.
Ja, total. Was du gerade gesagt hast, also Social Media, Fluch und Segen zugleich, auch wenn das voll der Boomer-Spruch ist. Aber genau, es bietet so viele Möglichkeiten, aber gleichzeitig gerade der Punkt mit den Algorithmen, die du angesprochen hast, oder auch sowieso ja das Problem, dass man sich viel mehr aussuchen kann, was man jetzt eigentlich konsumiert und dadurch ja auch anfängt, sich so eine absolut eigene Blase zu bilden irgendwie, was ja dann wiederum dazu führt, dass die Öffentlichkeit sich immer mehr und mehr fragmentiert. Also das ist ja. Aber voll spannendes Thema.
Ja, also bei TikTok fand ich vor allen Dingen auch spannend, wie die Inszenierung funktioniert, weil man durch Wissenschaftskommunikation versucht man ja auch mit so Stereotypen und Klischees irgendwie mal aufzuräumen, dass man eben nicht sagt, keine Ahnung, das ist der Ü40-Mann, weiße Haare, bisschen verrückter Wissenschaftler im weißen Kittel, so nach dem Motto, die gibt's auch, keine Sorge. Aber das ist halt nicht nur Wissenschaft. Ja. Und gerade auf so, ja, bei so sehr schnellen wissenschaftlichen Formaten, wo du halt sofort einen Catch bieten musst, versucht man dann über visuelle Mittel, über was ziehe ich an, was habe ich da noch so drin, halt schon wie so eine Legitimation zu finden, das ist jetzt besonders wissenschaftlich. Ja. Und dann kommen eigentlich diese Stereotype wieder rein, wo ich mir dann manchmal denke, aber das ist natürlich Ansichtssache und auch Geschmackssache. Ja, das hat auch gar nichts damit zu tun, dass es per se dann nicht gut kommunizierte Wissenschaft ist. Gibt so und so.
Ja.
Aber hast du denn, würde mich ja jetzt interessieren, hast du irgendwie so einen Tipp jetzt nach draußen oder eine Empfehlung, wo du sagst, boah, wenn ich was gucke, dann finde ich das voll cool?
Da muss ich mal drüber nachdenken, tatsächlich. Es ist, glaube ich, voll themenabhängig. Mhm. Also ich habe das voll häufig, dass ich mich für Sachen interessiere, von denen ich wirklich keine Ahnung habe. Mhm. So, ich habe bis heute nicht ganz verstanden, wie Geld zum Beispiel funktioniert. Oder auch gerade Kryptowährungen. Und ich denke, ich weiß nicht, ich finde es total spannend. Ich verstehe es aber nicht. Ich verstehe noch nicht mal, was haptisches Geld ist, um ehrlich zu sein, und wie das funktioniert. Ja. Und da finde ich es dann tatsächlich immer ganz nice zum Einstieg, sich wirklich erstmal Kindersachen anzugucken und einfach zu gucken, okay, wie wird das eigentlich für Kinder dargestellt? Ja. Weil das ist so niedrigschwellig. Gut, und dann, oh Gott, jetzt kommen wir wieder auf die Algorithmen, gucke ich gerne von YouTube aus einfach, was mir weiter empfohlen wird irgendwie. Ja. Ansonsten darf ich, bin ich der, die ganz schlimm klassisch, die einfach nur die Zeit liest und dann irgendwie da guckt, okay, was steht jetzt eigentlich im Wissensressort von der Zeit drin? Mhm. Und ja,
das ist so. Ich weiß gar nicht, ob das noch so klassisch ist. Also ich weiß, im ersten Semester gab es das, glaube ich, so mit im Paket Zeitcampus und ein Twix oder sowas in der Mensa. Und dann dachte man, ach ja, jetzt angefangen zu studieren, jetzt machen wir mal ein Zeitabo. Ja. Weiß ich gar nicht, ob das jetzt noch so wäre, wenn Leute anfangen. Ich habe sowieso gesehen, das ist jetzt Spiegel, ist nicht mehr Zeit.
Oh.
Genau.
Ah, okay, in den Tüten meinst du?
Oder? Ja, genau, genau.
Ah, okay.
Aber ich glaube, ganz viele sind auch jetzt so, dass sie sagen, auch Podcast ist ja durch Corona so riesengroß geworden. Ja. Oder das finde ich zum Beispiel, also ich bin begeistert von Funk. Und Funk ist halt, wenn man erstmal bei Funk schaut, ähnlich wie das, was du beschreibst. Mhm. Das ist halt so eine Inspiration und dann kannst du gucken, gehst du zu den Formaten, die unter Funk ja gelistet werden. Aber natürlich gibt es auch ganz viel da links und rechts und auch unabhängige Dinge, die quasi nicht an Funk geknüpft sind, oder freie Sachen. Vielleicht kann man das ja auch mal machen. Also wer heute zuhört oder und sich denkt, boah, ich habe einen mega coolen Tipp und darüber habt ihr noch nicht gesprochen, dann könnt ihr das natürlich gerne einfach in die Kommentare packen und andere ZuhörerInnen davon da mitreißen. Ich bin da auch immer sehr dankbar für. Ich finde das sehr interessant.
Ja, jetzt, wo du es gerade sagst, ein Podcast-Tipp wäre mir eingefallen. Ich höre sehr, sehr gerne eine Stunde History von Deutschlandfunk. Ich finde das ganz toll. Es sind super spannende Themen, immer gut aufbereitet, die dir irgendwie niedrigschwellig erklären, was wann wie eigentlich passiert ist, zu zum Teil mega basalen historischen Ereignissen, zum Teil irgendwie so ein bisschen abgedrehter und auch eine gute Länge. Also ich bin ein Riesenfan von einer Stunde History.
Da du ja jetzt am Anfang bist, wäre meine Frage nicht, was hättest du denn gerne noch im Angebot gehabt, um es dann zu besuchen? Oder was hätte dir denn vielleicht weitergeholfen? Mit Sicherheit hast du jetzt nicht das Angebot aus dem FF im Kopf und könntest mir jetzt sagen, oh, das fehlt ganz bestimmt. Mhm. Aber wo sagst du, das ist vielleicht was, was dich interessiert oder wenn es dazu ein Angebot gäbe innerhalb dieses Programms, dann wäre das mega cool.
Ich habe letztens gesehen, dass es einen Kurs zu Präsentationserstellen gibt und den fand ich mega gut tatsächlich. Aber ich dachte, ja, ehrlicherweise habe ich keine Ahnung, wie ich eine gute Präsentation erstelle. Das ist auch was, was ich vorher einfach nicht auf dem Schirm gehabt hätte, weil ich dann dazu neige, okay, ich habe meine Vorlage und Bullet Point, Bullet Point, Bullet Point. Aber ich dachte, okay, ja, man kann ja natürlich auch eine Präsentation irgendwie schön erstellen und auch mit einem roten Faden erstellen und nicht nur dieses Punkt nach Punkt nach Punkt nach Punkt. Also das ist auf jeden Fall einer der Kurse, wo ich dachte, voll aufregend. Ja, klar, eine Präsentation erstellen, habe ich nie drüber nachgedacht irgendwie. Ansonsten so richtig fehlen eigentlich nicht. Oder ich, weil ich jetzt eher die Erfahrung gemacht hatte, mit dass ich mich durchgeklickt habe und gedacht habe, ah cool, über sowas habe ich noch nie nachgedacht. Ich glaube, das kann ich dir besser beantworten,
wenn
ich durch bin.
Wenn du dann denkst, okay, das konnte ich nicht machen. Ja gut, dann sind wir auch hier fast am Ende.
Ja.
Mich würde natürlich interessieren, ob du schon weißt, wie es bei dir in Zukunft weitergeht. Ob jetzt mit Wissenschaftskommunikation oder nicht. Wir haben hier ganz, ganz, also ich glaube, fast 70% der DoktorandInnen hier im Podcast haben nach diesem Programm beschlossen, der Wissenschaft AD zu sagen und Wissenschaftskommunikation, also nicht richtig, eigentlich auch nicht richtig, aber Wissenschaftskommunikation beruflich zu machen. Wie ist es so bei dir? Weißt du schon jetzt, nach der Promotion, kommt der Postdoc, kommt die Habilitation? Ist das so rosa-rot, das klingt mega toll oder einfach nur eine mögliche Option? Oder wie geht's weiter?
Oh, das ist ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert und eine schwierige Frage. Gerade in der Literaturwissenschaft, glaube ich, sollte man sich bewusst machen, dass eine wissenschaftliche Karriere mit sehr viel Anstrengung, sehr viel Umziehen und ja, sehr, sehr viel Aufwand neben der rein akademischen Arbeit verbunden ist, einfach weil es nicht die Gelder gibt, die es in anderen Fachrichtungen gibt. Genau, deshalb ist das gerade eh so eine Frage, dass man denkt, okay, möchte ich das wirklich? Möchte ich wirklich für eine Kettenbeschäftigung und eine Kettenbefristung irgendwie alle 3 Jahre durch die Republik ziehen? Ich glaube, das ist eine Frage, die sich viele Leute in den Geisteswissenschaften stellen. Natürlich macht mir Forschung aber Spaß. Und ich denke, klar, wenn man mir irgendwo eine entfristete Mittelbaustelle anbietet, sage ich nicht nein. Aber ich glaube, ich bin eher in so einer komischen Hybridposition gerade, weil ich auf der einen Seite als wissenschaftliche Mitarbeiterin hier in der CAU bin, auf der anderen Seite im Vertrieb bei Hempels, dem Straßenmagazin. Also das ist irgendwie bei mir immer schon so gewesen, dass ich dachte, okay, ich kann nicht nur diese Unischiene machen. Irgendwie fehlt mir da so ein bisschen, na, was heißt der Mehrwert, das auch nicht, aber irgendwie, dass ich denke, okay, irgendwie brauche ich jetzt aber noch was, was das so ein bisschen ausgleicht. Das ist nur rumdenken und mit seinen eigenen Gedanken sein. Deshalb, weiß ich nicht, habe ich mich ja auch für das Programm entschieden, um jetzt wieder auf deine Frage zurückzukommen. Sorry. Ich dachte ja, ich habe da ja Lust drauf und ich habe ja auch Lust, irgendwie Leuten zu vermitteln, wieso Literatur Spaß machen kann und wichtig ist vor allem. Und ich könnte mir zum Beispiel auch gut vorstellen, in einem Literaturarchiv zu arbeiten und da zu sagen, hey, wir reichen jetzt mal ein bisschen unseren verkrusteten Kanon auf und vielleicht müssen dann in 10 Jahren SchülerInnen nicht mehr Emilia Galotti lesen, weil, weiß ich nicht, es auch andere Leute neben Lessing gibt. Genau, sowas könnte ich mir auch gut vorstellen.
Schön. So, jetzt sind wir am Ende.
Ja.
Und auch jetzt drücke ich immer noch die Daumen für die
Zukunft.
Dankeschön. Bin gespannt, was am Ende so kommt, wie dein Weg quasi weitergeht. Viel Spaß bei deinen ganzen Kursen. Genau, also an alle da draußen, Fragen, Tipps, gerne an Kara, gerne an das Graduiertenzentrum. Gerne könnt ihr auch folgen, liken auf den verschiedensten Social-Media-Möglichkeiten. Tatsächlich, das Graduiertenzentrum gibt es nur bei X, aber die Uni oder das Zentrum für Schlüsselqualifikationen, worüber wir heute auch gesprochen haben, findet ihr auch bei Instagram und anderen Plattformen. Alles, worüber wir heute geredet haben, mehr oder weniger, findet ihr in den Shownotes. Falls ihr was vergessen habt, könnt ihr einfach nachfragen. Ich verabschiede mich bis quasi in einem Monat, also nicht in 2 Wochen, sondern wie immer mit 1 Monat Pause und von dir, wer weiß. Ach, wir wollten mal nachher noch drüber reden. Also, ja. Bis gleich.
Danke dann. Fürs Zuhören.
Tschüss.
Let's Talk Science wurde Ihnen präsentiert vom Graduiertenzentrum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Host und Produktion von Livin Studios. Musik, Klang und Klimper.